SRF 2 Kultur. SRF 2 Kultur.
Drei Minuten nach drei ist es. Nördliches Polarmeer, 1817. Seit nunmehr zwei Jahren segelt der Schriftsteller und Naturforscher Adelbert von Chamisso auf dem Expeditionsschiff Rurik durch die Weltmeere. Man ist auf der Suche nach der Schiffsroute durch das Polareis, doch noch muss man sich eine Weile gedulden. Um dem arktischen Winter zu entkommen und um der Mannschaft ein wenig Erholung zu gönnen, segelt Kapitän von Kotzebue in südlichere Gewässer. Man ankert vor San Francisco und erreicht schließlich Hawaii. Dort sind die einheimischen Völker schon deutlich von der westlichen Zivilisation geprägt. Schließlich segelt die Rurik zu den Marshallinseln im westlichen Pazifik. Dort soll Chamisso die glücklichste Zeit seiner Reise verleben. Auf den Radak-Inseln finden die Abenteurer ein harmonisches und von fremden Einflüssen noch unverdorbenes Inselvölkchen vor. Besonders prägend für Chamisso wird die Begegnung mit dem Karolinen-Insulaner Kadu, eine Art Robinson Crusoe, der schließlich mit der Rurik weitersegelt. Einer der schönsten Charaktere, die ich in meinem Leben getroffen habe. Einer der Menschen, die ich am meisten geliebt, schreibt Chamisso über diesen neuen Freund. Reise um die Welt, Teil 3 von 4. Es liest Rainer zur Linde.
Am 14. Dezember 1816 aus dem Hafen von Hanaruru ausgesegelt, hatten wir drei Tage lang schwache, spielende Winde und Windstille. Walfische wurden in der Ferne gesehen. Am 16. ward eine Seeschwalbe auf dem Schiffe gefangen. Der Wind stellte sich am 17. ein und brachte uns schnell vorwärts. Am 19. hatten wir Regen. Am 21. und 22. suchten wir vergeblich unter dem 17. Grad nördlicher Breite Inseln, die vom Kapitän Jonestown im Jahre 1807 gesehen wurden. Pelikane und Fregatten umschwärmten uns in großer Menge. Wir setzten unseren Kurs nach Südwest fort. Wir fuhren vor dem Winde bei sehr lästigem Schwanken des Schiffes und schnellem Laufe. Die Seevögel begleiteten uns. Der Horizont hatte nicht seine gewöhnliche Klarheit. Wir suchten vom 26. bis zum 28. unter dem 11. Grad nördlicher Breite die Insel San Pedro, ohne dieselbe zu entdecken. Zeichen von Land vermochten uns, die Nacht zu lavieren. Am 29. sahen wir Delfine, fliegende Fische, Treibholz. Die Zahl der Vögel verringerte sich. Vom 28. an steuerten wir westwärts zwischen dem 9. und 10. Grad nördlicher Breite, um die Mulgraves-Inseln aufzusuchen. Wir lavierten meist während der Nacht. In der Nacht vom 30. zum 31. stellte sich ein Landregen ein, welcher den ganzen Tag anhielt. Ein Stück Holz, worauf sich eine Schnepfe niedergesetzt hatte, trieb am Morgen am Schiffe vorbei. Man hatte schon zu Nacht Schnepfen gehört. Der Wind war viel gemäßigter geworden. Am 1. Januar 1817 hatten wir bereits einen nördlicheren Kurs genommen, um die im vorigen Jahre gesehenen Inselgruppen aufzusuchen, als in den Nachmittagsstunden Land gesehen ward. In dieser Zeit der Reise hatten sich die Lichtschaben auf eine furchtbare Weise auf dem Rurik vermehrt und vergegenwärtigten uns eine der ägyptischen Plagen. Es hat etwas Unheimliches, etwas Wundergleiches, wenn die Natur einer solchen untergeordneten Art, deren Individuum als ein unmächtiges Nichts erscheint, durch die überwuchernde Anzahl derselben, durch das Gedeihen aller Keime und durch die Verwandlung alles organischen Stoffes in sie zu einer unerwarteten Übermacht verhilft. Dem Menschen verborgen entziehen sich seiner Einwirkung die Umstände, welche die Vermehrung und Abnahme jener Geschlechter bedingen. Sie erscheinen und verschwinden. Dem Spiele der Natur sieht er unmächtig staunend zu. Als wir im Spätjahre 1817 zum anderen Mal von Unalaska südwärts steuerten, hatte sich die Blatter fast gänzlich verloren und sie nahm nie wieder überhand. Eine andere Ungemäßigkeit des Seelebens, die wir seit Kalifornien kennengelernt, war der Gestank des faulenden Kielwassers. Auf Schiffen, die, wie der Rurik, kein Wasser einlassen, unter welchem die Pumpen müßig sind, leidet man mehr davon als auf solchen, wo das Eindringen und Herauspumpen des Wassers kein Stocken und Faulen desselben zulässt. Wir mussten selber Wasser eingießen, um das Stockende herauszubekommen. Ich habe bis jetzt noch einer wohltätigen Erquickung nicht gedacht, deren wir in der heißen Zone genossen. Ich meine das Sturzbad, das Übergießen mit Seewasser, womit wir uns abends am Vorderteile des Schiffes erfrischten. Am 6. veränderte sich vor Tagesanbruch der Wind und, zum Osten übergehend, trieb er uns der schäumenden Brandung zu. Vom Kabeltau uns lösend, gingen wir unter Segel. Sobald die Sonne aufgegangen, kehrten wir zurück. Um 10 Uhr morgens drangen wir, zu beiden Seiten von der Brandung umbraust, alle Segel aufgespannt, mit Wind und Strom durch die Rurikstraße in das innere Meer der Gruppe Odia, der Inselkette Radak, hinein. Indem das Becken mit der Ebbe und Flut sich leert und füllt, setzt der Strom zu den Lücken seines Randes bei der Ebbe hinaus und mit wiederkehrender Flut hinein. Mit dem Boote ausgesandt, ermittelte der Leutnant Schismarev bei der westlichsten der Insel einen gesicherten Platz, wo der Rurik die Anker fallen ließ. Die kühnen und geschickten Manöver, die Herr von Kotzebue beim Eingange in dieses und in andere ähnliche Riffgehege ausgeführt hat, müssen selbst bei dem, der von der Schifffahrt keine Kenntnis hat, Interesse erwecken. Der Europäer, der fern von der Heimat mit Völkern verkehrt, über die er sich im Vorteil fühlt, wird von manchen Anwandlungen des Dünkels versucht, denen sich hinzugeben, er sich nicht übereilen müsste. Diese Söhne des Meeres, meinte ich, werden sich doch verwundern, wenn sie unser Riesenschiff mit ausgespannten Flügeln wie den Vogel der Luft gegen die Richtung des Windes, der es trägt, sich bewegen, in die Befriedigung ihrer Riffe eindringen und gegen ihre Wohnsitze dort nach Osten fortschreiten sehen. Und siehe, ich habe selber verwundert sehen müssen, dass, während wir schwerfällig lavierten und wenig über den Wind gewannen, sie auf ihren kunstreichen Fahrzeugen den geraden Strich hielten, den wir auf krummen Wegen verfolgten, uns voraneilten und das Segel fallen ließen, um uns zu erwarten. Die Einwohner von Radak sind weder von großer Statur noch von sonderlicher körperlicher Kraft. Sie sind, obgleich schmächtig, wohlgebildet und gesund und scheinen ein hohes Alter mit heiterer Rüstigkeit zu erreichen. Die Kinder werden lange gesäugt und nehmen noch die Brust, wenn sie schon zu gehen und zu sprechen vermögen. Die Radaker sind von dunklerer Farbe als die Ovahier, von denen sie sich vorteilhaft unterscheiden durch größere Reinheit der Haut, die weder der Gebrauch des Kawa noch sonst dort herrschende Hautkrankheiten entstellen. Beide Geschlechter tragen ihr langes, schönes schwarzes Haar, sauber und zierlich hinten aufgebunden. Bei Kindern hängt es frei und lockig herab. Die Männer lassen den Bart wachsen, welcher lang, obgleich nicht sonderlich dicht wird. Sie haben im Allgemeinen die Zähne von der Art ihrer Volksnahrung, von dem Kauen der holzig-faserigen Frucht des Pandanus verdorben und die vorderen oft ausgebrochen. Es ist bei den Häuptlingen weniger der Fall, für die gewöhnlich der Saft der Frucht über den Rand einer Muschel ausgekratzt und ausgeschieden wird. Mann und Weib tragen in den durchbohrten Ohrlappen ein gerolltes Pandanusblatt. Die Rolle hat bei den Männern 3 bis 4 Zoll im Durchmesser, bei den Weibern unter der Hälfte. Sie wird zuweilen von einer feinen Schildblattlamelle überzogen. Etliche ältere Leute hatten außerdem den oberen Rand des Ohrknorpels zum Durchstecken von Blumen durchbohrt. Die kunstreich, zierliche Tätowierung ist nach dem Geschlecht verschieden, bei jedem gleichförmig. Sie bildet bei den Männern über Schulter und Brust ein am Nabel zugespitztes Dreieck, das aus kleineren, verschiedentlich verbundenen Strichen besteht. Ähnliche, wohlgeordnete Horizontalstriche nehmen den Rücken und den Bauch ein. Bei den Weibern sind nur die Schultern und die Arme tätowiert. Außer dieser regelmäßigen Zeichnung, die am Erwachsenen erst ausgeführt wird und nur bei wenigen fehlt, haben alle als Kinder schon an Lenden, Armen, aber seltener im Gesicht Gruppen von Zeichen oder Strichen tätowiert. Wir bemerkten etliche Male unter diesen Zeichen das Bild des römischen Kreuzes. Die tätowierte Stelle ist sehr dunkel, scharf gezeichnet und über der Haut erhaben. Das Kleid der Männer besteht im Gürtel mit hangenden Bastreifen, den öfters eine kleinere, viereckige Matte als Schürze begleitet. Knaben gehen, bis sie das männliche Alter erreicht haben, völlig nackt. Die Weiber tragen zwei längere Matten mit einer Schnur über die Hüfte befestigt. Die Mädchen frühe schon eine kleinere Schürze. Die Männer tragen öfters, außer den Blumen und Muschelkränzen, womit sich beide Geschlechter zieren, einen Halsschmuck von gereiheten Delfinzähnen mit vorn hängenden Platten von Knochen desselben Tieres oder von Schildkrott. Zu diesem Schmuck werden auch dünne, runde Muschel- und Kokosschalenscheiben gebraucht. Wir haben auch unter ihrem Schmuck die Schwanzfedern des Tropikvogels, die Federn der Fregatte und Armbänder aus der Schale einer größeren, einschaligen Muschel, geschliffen, angetroffen. Außer der Sorge für Nahrung beschäftigt unsere Freunde nur ihre Schifffahrt und ihr Gesang. Ihr Liebstes, ihr einziges Gut sind ihre Boote und ihre Trommel, welche schon ihre Kinderspiele ausmachen. Sie führen besonders am Abend im Kreis um ein hellloderndes Feuer versammelt ihre sitzenden Liedertänze auf. Berauschende Freude ergreift dann alle und aller Stimmen mischen sich im Chor. Diese Lieder gleichen denen der Ovahia, sie sind aber roher, verzerrter. Die allmählich gesteigerten Wellen des Gesanges arten zuletzt in Geschrei aus. Wir lernten zuerst und hauptsächlich auf der Gruppe Odia das anmutige Volk von Radak kennen. Die Menschen, die uns freundlich einladend entgegenkamen, schienen uns eine Zeit lang im Gefühl unserer Überlegenheit zu scheuen. Die Häuptlinge bewiesen den stärkeren Mut, die größere Zuversicht. Vertrauen macht unsere Freunde nie zudringlich, nie überlästig. Die Vergleichung unseres überschwänglichen Reichtums und ihrer Dürftigkeit erniedrigte sie nie zum Betteln, verführte sie selten zum Diebstahl, ließ sie nie die Treue brechen, wo ihnen getraut ward. Wir durchwandelten täglich einzeln, ohne Waffen, ihre Inseln, schliefen bei weggelegten Schätzen, Messer, Eisen unter ihren Dächern, entfernten uns auf längeren Zügen auf ihren Booten und vertrauten ihrer Gesinnung, wie wir bei uns dem wachenden Schutze der Gesetze vertrauen. Wir tauschten mit ihnen, von ihnen zuerst aufgefordert, unsere Namen. Die Menschen kamen uns, wo wir erschienen, gastfreundlich entgegen und reichten uns Kokosnüsse dar. Wir handelten auf Odia nicht, wir beschenkten und wurden beschenkt. Einzelne schienen zu geben, eine gleiche Lust zu haben als wir und brachten uns noch mit feiner Sitte Geschenke, wenn Gegengeschenke nicht mehr zu erwarten waren. Andere betrugen sich eigennütziger. Wo unerhörte Ereignisse nie überdachte Verhältnisse herbeiführen und die Sitte schweigt, muss der eigentümliche Charakter der Menschen sich selbstständig offenbaren. Die Frauen verhielten sich schamhaft und zurückhaltend. Sie entfernten sich, wo wir uns zuerst zeigten, und kamen nur in dem Schutze der Männer wieder hervor. Gegen unsere kleinen Geschenke, Ringe, Glasperlen, die sie weniger als wohlriechende Holzsplitter von englischen Bleistiften zu schätzen schienen, reichten sie uns mit zierlicher Art den Schmuck, den sie eben trugen, dar, ihre Muschel- und Blumenkränze. Kein Weib von Radak ist je an unseren Bord gekommen. Uns trat überall das Bild des Friedens bei einem werdenden Volke entgegen. Wir sahen neue Pflanzungen, fortschreitende Kultur, viele aufwachsende Kinder bei einer geringen Menschenzahl, zärtliche Sorgfalt der Väter für ihre Erzeugten, anmutige, leichte Sitten, Gleichheit im Umgang zwischen Häuptlingen und Mannen, keine Erniedrigung vor Mächtigen und bei größerer Armut und minderem Selbstvertrauen, keine der Laster durchblicken, welche die Völkerschaften des östlicheren Polynesiens entstellen. Wir hatten zu Anfang 1817 im äußersten Osten dieser Provinz auf der Gruppe Odia und Knaben der Inselkette Radak mit dem lieblichen Volke, welches sie bewohnt, Bekanntschaft gemacht und Freundschaft geschlossen. Als wir darauf in die Gruppe Auer derselben Inselkette einfuhren, die Eingeborenen auf ihren Booten uns entgegenkamen und, sobald wir Anker geworfen, an unseren Bord stiegen, trat aus der Mitte ein Mann hervor, der sich in manchen Dingen vor ihnen auszeichnete. Er war nicht regelmäßig tätowiert wie die Radaker, sondern trug undeutliche Figuren von Fischen und Vögeln, einzeln und in Reihen um die Knie, an den Armen und auf den Schultern. Er war gedrungeneren Wuchses, hellerer Farbe, krauseren Haares als sie. Er redete uns in einer Sprache an, die von der radikischen verschieden uns völlig fremd klang, und wir versuchten gleich vergeblich, die Sprache der Sandwich-Inseln mit ihm zu reden. Er machte uns begreiflich, er sei gesonnen, auf unserem Schiffe zu bleiben und uns auf unseren ferneren Reisen zu begleiten. Sein Gesuch ward ihm gern gestattet. Er blieb von Stunde an unserem Bord, ging auf Auer nur einmal mit Urlaub ans Land und verharrte bei uns, unser treuer Gefährter, deren Offizieren gleich gehalten und von allen geliebt, bis zu unserer Rückkehr auf Radak, wo er mit schnell verendetem Entschluss erkor, sich anzusiedeln, um der Bewahrer und Ausgeber unserer Gaben unter unseren dürftigen Gastfreunden zu sein. Es könnte niemand von dem menschenfreundlichen Geiste unserer Sendung durchdrungener sein als er. Kadu, ein Eingeborener der Inselgruppe Ulea im Süden von Guayan, von nicht edler Geburt, aber ein Vertrauter seines Königs Tua, der seine Aufträge auf anderen Inseln durch ihn besorgen ließ, hatte auf früheren Reisen die Kette der Inseln, mit denen Ulea verkehrt, im Westen bis auf die Pelef-Inseln, im Osten bis auf Setuan kennengelernt. Er war auf einer letzten Reise von Ulea nach Feis mit zweien seiner Landsleute und einem Chef aus Eab, welcher letzterer nach seinem Vaterlande zurückkehren wollte, begriffen, als Stürme das Boot von der Fahrstraße abbrachten. Die Seefahrer, wenn wir ihrer unzuverlässigen Zeitrechnung Glauben beimessen, irrten 8 Monde auf offener See. 3 Monde reichte ihr kärglich gesparter Vorrat hin, 5 Monde erhielten sie sich, ohne süßes Wasser, bloß von den Fischen, die sie fingen. Den Durst zu löschen, holte Kadu, in die Tiefe des Meeres tauchend, kühleres und ihrer Meinung nach auch minder salziges Wasser in einer Kokosschale herauf. Der Nordostpassat trieb sie endlich auf die Gruppe Auer der Kette Radak, wo sie sich im Westen von Ulea zu befinden wähnten. Kadu hatte von einem Greise auf Erb Kunde von Radak und Ralik vernommen. Seefahrer aus Erb sollen einst auf Radak und zwar auf die Gruppe Auer verschlagen worden sein und von da über Nuogor und Ulea den Rückweg nach Erb gefunden haben. Die Namen Radak und Ralik waren ebenfalls einem Eingeborenen aus Lamurek, den wir auf Gurjan antrafen, bekannt. Es werden oft Boote aus Ulea und den umliegenden Inseln auf die östlichen Inselketten verschlagen und noch leben auf der südlichen Gruppe Arno der Kette Radak 5 Eingeborene aus Lamurek, die ein gleiches Schicksal auf gleicher Bahn dahingeführt. Die Häuptlinge von Radak schützen die Fremden gegen Niedriggesinnte ihres Volkes, deren Habsucht das Essen, welches jene besaßen, gereizt hatte. Man trifft die edelmütigeren Gesinnungen stets bei den Häuptlingen an. Die Einwohner von Ulea, die in größerem Wohlstand und in ausgebreiteterem Verkehr als die Radaker leben, sind ihnen in mancher Hinsicht überlegen. Kadu stand in einem gewissen Ansehen auf Radak. Er mochte, als wir diese Inseln besuchten, seit etwa 4 Jahren auf denselben angelangt sein. Er hatte 2 Weiber auf Auer und von der einen eine Tochter, die bereits zu sprechen begann. Unsere Erscheinung verbreitete in Auer, wo die Kunde von uns noch nicht erschollen war, Schrecken und Bestürzung. Der vielgewandtere, der viel erfahrene Kadu, der sich zur Stunde auf einer entlegenen Insel der Gruppe befand, ward alsbald herbeigeholt und man begehrte seinen Rat, wie man den mächtigen Fremden begegnen müsse, die man für böse Menschenfresser anzusehen geneigt war. Kadu hatte von den Europäern vieles erfahren, ohne dass er je eines ihrer Schiffe gesehen. Er sprach seinen Freunden Mut zu, warnte sie vor Diebstahl und begleitete sie an unser Schiff mit dem festen Entschluss, bei uns zu bleiben und in der Hoffnung, durch uns zu seinem lieben Vaterlande wieder zu gelangen, da einmal ein europäisches Schiff in Ulea gewesen, zu einer Zeit, wo er selbst abwesend war. Wir müssen die leichte und schickliche Weise rühmen, womit Kadu sich in unsere Welt zu fügen wusste. Die neuen Verhältnisse, worein er sich versetzt fand, waren schwer zu beurteilen, zu behandeln. Er, ein Mann aus dem Volke, ward unversehens unter den an Macht und Reichtum so sehr überlegenen Fremden gleich einem ihrer Edlen angesehen, und das niedere Volk der Matrosen diente ihm wie dem Oberhaupte. Wir werden Missgriffe nicht verschweigen, zu welchen er anfangs verleitet ward, die er aber zu schnell und leicht wieder gut machte, als dass sie strenge Rüge verdienten. Als kurz nach seiner Aufnahme unter uns Häuptlinge von Radak an unseren Bord kamen, erhob er sich gegen sie und nahm die Gebärden an, die nur jenen ziemen. Eine arglose Verhöhnung ihrerseits ward sein wohlverdienter Lohn. Es geschah nicht ein zweites Mal. Er suchte anfangs den Gang und die Arten des Kapitäns nachzuahmen, stand aber von selbst davon ab. Es ist nicht zu verwundern, dass er die Matrosen erst für Sklaven ansah. Er befahl einst dem Aufwärter, ihm ein Glas Wasser zu bringen. Dieser nahm ihn still am Arm, führte ihn zu dem Wasserfass und gab ihm das Gefäß in die Hand, woraus andere tranken. Er ging in sich und studierte die Verhältnisse und den Geist unserer Sitten, worein er sich bald und leicht zu versetzen und zu finden lernte, wie er eben unseren äußeren Anstand im Leben und bei der Tafel sich anzueignen gewusst. Kadu lernte erst nach und nach die Kraft unserer geistigen Getränke kennen. Man will bemerkt haben, dass er sich anfangs Branntwein von den Matrosen geben lassen. Als darauf ein Matrose bestraft wurde, ward ihm angedeutet, solches geschehe wegen heimlichen Trinkens des Feuers, Name, womit er den Branntwein bezeichnete. Er trank nie wieder Branntwein und Wein, den er liebte, nur mit Mäßigung. Der Anblick betrunkener Menschen, den er auf Unalaska hatte, machte ihn mit Selbstgefühl über sich selber wachsam. Er beschwor im Anfang den Wind zu unseren Gunsten nach der Sitte von Erb. Wir lächelten und er lächelte bald über diese Beschwörungen, die er fortan nur aus Scherz und uns zu unterhalten wiederholte. Kadu hatte Gemüt, Verstand, Witz. Je näher wir einander kennenlernten, je lieber gewannen wir ihn. Wir fanden nur bei seinem lieblichen Charakter eine gewisse Trägheit an ihm zu bekämpfen, die sich unseren Absichten entgegensetzte. Er mochte nur gerne singen oder schlafen. Als wir uns bemühten, über die Inseln, die er bereist oder von denen er Kenntnis hatte, Nachrichten von ihm einzuziehen, beantwortete er nur die Fragen, die wir ihm vorlegten, und dieselbe Frage nicht gern zweimal, indem er auf das, was er bereits ausgesagt hatte, sich bezog. Wenn im Verlaufe des Gespräches Neues an das Licht gefördert ward, welches verschwiegen zu haben wir ihm verwiesen, pflegte er gelassen zu entgegnen, »Das hast du mich früher nicht gefragt.« Und dabei war sein Gedächtnis nicht sicher, die Erinnerungen lebten nach und nach in ihm wieder auf, so wie das Ereignis sie hervorrief, und wir glaubten zugleich zu bemerken, dass die Menge und Vielfältigkeit der Gegenstände, die seine Aufmerksamkeit in Anspruch nahmen, frühere Eindrücke in ihm verlöschten. Die Lieder, die er in verschiedenen Sprachen sang und von den Völkerschaften, unter welchen er gelebt, erlernt hatte, waren gleichsam das Buch, worin er Auskunft oder Belege für seine Angaben suchte. Kadu hielt unter uns sein Journal nach Monden, wofür er Knoten in eine Schnur knüpfte. Dieses Journal schien uns aber unordentlich geführt zu werden, und wir konnten uns nicht aus seiner Rechnung finden. Er war nicht ungelehrig, nicht ohne Wissbegierde. Er schien wohl zu verstehen, was wir über die Gestalt der Erde und unsere nautische Kunst ihm anschaulich zu machen uns bestrebten. Aber er war ohne Beharrlichkeit. Er müdete durch die Anstrengung und kehrte ausweichend zu seinen Liedern zurück. Er gab sich die Schrift, deren Geheimnis er begriffen hatte, selbst zu erlernen, einige Mühe, war aber zu diesem schweren Versuch ohne Geschick. Was man ihm in der Absicht, ihn zu befeuern, sagte, mochte ihm wohl völlig den Mut benehmen. Er unterbrach und nahm das Studium wieder vor und legte es endlich gänzlich beiseite. Er schien, was wir ihm von der geselligen Ordnung in Europa, von unseren Sitten, Bräuchen, Künsten berichteten, mit offenem Sinne aufzufassen. Am empfänglichsten war aber für den friedlichen Abenteurersinn unserer Reise, mit der er die Absicht verband, den entdeckten Völkern, was ihnen gut und nützlich sei, mitzuteilen, und er verstand allerdings darunter hauptsächlich, was zur Nahrung dient. Er kannte aber auch wohl, dass unsere Überlegenheit auf unserem größeren Wissen überhaupt beruhe, und er ehrte und diente nach Möglichkeit unserem Forschsinn, wo er derselbe auch manchem Gebildeteren unter uns sehr müßig geschienen hätte. Als wir auf Unalaska angekommen und er diese verwaiste von allen Bäumen entblößte Erde sich beschauert hatte, eilte er geschäftig, uns aufzufordern, etliche Kokos, die wir noch an Bord hatten und zu welchen er noch ihm eigens Gehörige zugeben wolle, hier an angemessenem Orte zu sehen. Er drang, uns das Elend der Einwohner vorhaltend, auf den Versuch und ließ sich ungern überreden, dass solcher vollkommen überflüssig sei. Die Natur fesselte zumeist seine Aufmerksamkeit und Neugierde. Die Rinder auf Unalaska, die ihm erst ins Gedächtnis widerriefen, dass er früher welche auf den Pelew-Inseln gesehen, beschäftigten ihn anhaltend, und er ging ihnen täglich betrachtend auf der Weide nach. Nichts auf der ganzen Reise hat ihn freudiger angeregt als der Anblick der Seelöwen- und Seebärenherden auf der Insel St. Georg. Wie Gadou während der Reise vernachlässigte Eisenstücke, Glasscherben und alles von uns Übersehene, was für seine Landsleute wert haben mochte, sorgfältig aufgelesen und aufbewahrt, so suchte er sich auf Unalaska unter den Geschieben des Ufers vorzüglich zu Schleifsteinen taugliche Steine aus. Wir haben diesen sanftmütigen Mann nur einmal in zurückgehaltenem Zorne in Ingrim gesehen. Das war, als im Verlauf der Reise er diese Steine am Orte, wo er sie auf dem Schiffe verwahrt, vergeblich suchte und die Beschwerde, die er darüber führte, wenig Gehör fand. Er war in seinem Rechtssinn gekränkt. Gadou war in seiner Armut freigebig und erkenntlich in seinem Herzen. Er diente denen von uns, von welchen er beschenkt worden, und benutzte auf Ovahu die Gelegenheit, durch den verständigen Handel, den er mit den kleinen Waren, womit wir ihn bereichert, trieb, uns und den Matrosen, die ihm gedient hatten, Gegengeschenke darzubringen, wie sie jedem nach eigenem Sinn angenehm sein mochten. Er legte für sich selber nichts zurück als das, womit er einst seine Landsleute zu bereichern oder zu erfreuen hoffte. So hatte er seinen Freunden auf Radak alles, was er besaß, hinterlassen und nur ein einziges Kleinod sich vorbehalten, einen Halsschmuck, den er lange noch unter uns getragen hat. Er vertraute uns einst mit feuchten Augen, lächelnd, die Heimlichkeit dieses Halsbandes. Er focht im Kampf auf Tabual, eine Insel der Gruppe Auer von Radak, in den Reihen seiner Gastfreunde gegen den aus Meduro und Arno eingefallenen Feind. Da gewann er über seinen Gegner den Vorteil und war im Begriff, den zu seinen Füßen gestürzten zu durchbohren, als dessen Tochter rettend vorsprang und seinen Arm zurückhielt. Sie erhielt von ihm das Leben ihres Vaters. Dieses Mädchen verhieß ihm ihre Liebe. Er, der Mann, trug ihr heimlich ansehnliche Geschenke hinüber, und er trug ihr zum Angedenken das Liebespfand, das sie auf dem Schlachtfelde ihm verehrt. Wir müssen in Gadous Charakter zwei Züge vorzüglich herausheben: seinen tief eingewurzelten Abscheu vor dem Kriege, dem Menschenmord und die zarte Schamhaftigkeit, die ihn zierte und die er unter uns nie verleugnet hat. Gadou verabscheute das Blutvergießen, und er war nicht feig. Er trug vorn auf der Brust die Narben der Wunden, die er im Verteidigungskrieg auf Radak erhalten hatte, und als wir uns zu einer Landung auf der St. Laurenz-Insel mit Waffen rüsteten und er belehrt war, solches geschehe nicht zu einem feindlichen Angriff, sondern zur Selbstverteidigung im Falle der Notwehr unter einem Volke, dessen Gesinnung uns unbekannt und mit dem wir bloß zu wechselseitigem Vorteil zu handeln gesonnen seien, begehrte er Waffen, einen Säbel, womit er uns im nötigen Falle beistehen könne, da er sich im Schießen auf Unalaska noch nicht hinreichend eingeübt. Er hegte fest die Meinung, die er auf Erb sich eingeprägt, dass graue Haare nur daher erwüchsen, dass man der Männerschlacht in ihrem Gräuel beigewohnt. Gadou trug im Verhältnisse zu dem anderen Geschlechte eine musterhaft schonende Zartheit. Er hielt sich von dem Weibe, das im Besitz eines anderen Mannes war, entfernt. Er hatte überall ein richtiges Maß für das Schickliche. Was er auf Ovahu erfuhr, widerstand ihm, und er sprach frei darüber, wie über die Sittenlosigkeit, die er auf den Pelew-Inseln herrschend gefunden. In das freie Männergespräch eingezogen, wusste er in dasselbe dergestalt einzugehen, dass er immer innerhalb der ihm angedeuteten Grenzen blieb. Man findet den regsten Sinn und das größte Talent für den Witz unter den Völkern, die der Natur am wenigsten entfremdet sind, und besonders wo die Milde des Himmels dem Menschen ein leichtes, genussreiches Leben gönnt. Gadou war besonders witzig, verstand aber wohl in arglosem Scherz geziemende Schranken zu beobachten, und er wusste mit großem Geschick, sich durch leichte Dienste oder Geschenke die zu versöhnen, über die er sich mit Überlegenheit erlustigte. Unser Freund bezeugte uns wiederholt im Verlauf unserer Reise, er sei gesonnen, bis an das Ziel derselben bei uns zu verharren und, sollten wir selbst sein vielgeliebtes Vaterland Ulia auffinden, von uns nicht abzutreten, sondern uns nach Europa zu begleiten, von wo aus wir ihm die Rückkehr nach Ulia verheißen durften, da der Handel unserer Schiffe regelmäßig nach den Pelew-Inseln führt, wo die Boote von Ulia gleich regelmäßig verkehren. Wir hatten am 13. März 1817 Udirik von Radak und am 19. das letzte zu demselben Bezirke Polynesiens gehörige Riff gesehen. Wir wandten uns von einer heiteren Welt dem düsteren Norden zu. Die Tage wurden länger, die Kälte wurde empfindlich. Ein nebelgrauer Himmel senkte sich über unsere Häupter und das Meer vertauschte seine tief azurne Farbe gegen ein schmutziges Grün. Am 18. April 1817 hatten wir Ansicht von den Aleutischen Inseln. Der eigentliche Zweck der Reise lag vor uns. Über Unalaska hinaus eilten die Gedanken dem Eismeer zu. Frischen Sinnes und voller Tatenlust versprachen wir uns alle, Offiziere und Mannen, die wir Freude an der Natur gehabt, jetzt Freude an uns selber zu haben, während dieses ernsteren Abschnittes unserer Reise und unseres Lebens. Nicht ohne Reiz war für mich die Gegenwart. Das Ergebnis von Kadus Aussagen über die ihm bekannte Welt, von den Pelew-Inseln bis Radak, liegt in meinen Bemerkungen und Ansichten dem Leser vor, aber das dort Aufgezeichnete zur Sprache zu bringen und zu ermitteln, das war die Aufgabe, das war die lustvolle Plage dieser Zeit. Erst musste das Mittel der Verständigung erweitert, ausgebildet und eingeübt werden. Die Sprache setzte sich aus den Dialekten Polynesiens, die Kadu redete, und wenigen europäischen Wörtern und Redensarten zusammen. Kadu musste zu verstehen und, was schwieriger war, Rede zu stehen gewöhnt werden. Sächliches und Geschichtliches konnte bald abgehandelt werden und die Erzählung war ohne Schwierigkeit. Was aber verbarg nicht noch der Vorhang? Kadu musste ausgefragt werden. Seine Antwort überschritt die Frage nicht. Naturhistorische Bilderbücher beseitigten manche Zweifel über fragliche Gegenstände. Auf den Grund des Briefes des Paters Kantova über die Karolineninseln ward weiter inquiriert. Da war Kadus freudiges Erstaunen groß, wie er aus unserem Munde so vieles über seine heimischen Inseln vernahm. Er bestätigte, berichtigte. Es bot sich mancher neue Anknüpfungspunkt dar und jede neue Spur wurde emsig verfolgt. Kadu sah der Veränderung des gestirnten Himmels aufmerksam zu, wie andere Sterne im Norden aufgingen, andere im Süden sich zu dem Meere senkten. Er sah uns an jedem Mittag die Sonne beobachten und sah uns nach dem Kompasse steuern. Zu wiederholten Malen stieg das Land, wann, wo und wie wir es vorausgesagt, vor uns auf. Da lernte er zuversichtlich auf unsere überlegene Wissenschaft und Kunst vertrauen. Diese waren natürlicherweise für ihn unermesslich. Wie hätte er vermocht, ihre Leistungen zu würdigen und zu vergleichen und wie zu beurteilen, was an der Grenze ihres Bereiches lag? Die Kunde von dem Luftballe und der Luftschifffahrt, die ich ihm gab, schien ihm nicht unglaublicher und fabelhafter als die von einer pferdegezogenen Kutsche. Haben wir aber auch selber einen anderen Maßstab für diese Würdigung als das Gewohnte und Ungewohnte? Dünkt uns nicht, was alltäglich für uns geworden ist, eben darum der Beachtung nicht wert und aus demselben Grunde das Unerreichte unerreichbar? Scheint es uns nicht ganz natürlich, dass ein Knabe die Gänse auf die Weide treibt und märchenhaft, dass man davon rede, den Walfisch zu zähmen? Kadu sah uns auf Unalaska und überall, wo wir landeten, alle Erzeugnisse der Natur beachten, untersuchen, sammeln und verstand viel besser als Unwissende unseres Volkes den Zusammenhang dieser unbegrenzten Wissbegierde mit dem Wissen, worauf unsere Übermacht beruhte.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.